Ich freue mich, heute Frau Rudolf Gleff zu begrüßen zum Podcast. Sie hat die Professur für Entwerfen und Stadtentwicklung an der TU Darmstadt inne und wird am 17. November das akademische Viertel bestreiten mit einem Vortrag über resiliente Städte. Frau Rudolf Gleff, meine erste Frage zielt auf den Begriff der Resilienz. Der Begriff kommt ja aus der Psychologie und meint dort die Widerstandskraft bzw. Fähigkeit von Individuen angesichts von Schocks und Traumata. Abgeleitet ist er vom lateinischen Verb resiliere, wörtlich heißt das zurückspringen, dann auch abprallen. In welchem Sinne spricht man in Ihrem Fach und sprechen Sie von resilienten Städten?
Ja, Resilienz ist zugegeben ein bisschen sperriger Begriff, aber er hat es immerhin in den UN-Nachhaltigkeitszielen auf dem Platz direkt neben die Nachhaltigkeit geschafft. Da gibt es in SDG 11 die Aufforderung, unsere Städte und Siedlungen sicher, inklusiv, nachhaltig und resilient zu gestalten. Und unter Resilienz wird im Allgemeinen verstanden die Fähigkeit einer Gemeinschaft oder eines Systems auf Krisensituationen zu reagieren, sie zu bewältigen. Da gibt es verschiedene Stufen, über die wir sprechen, zum Beispiel über die Bewältigungsstrategie. Ich kann eine Krise bewältigen und auf die reagieren. Ich kann mich weiterentwickeln im Rahmen einer Krise. Ich kann mich anpassen auf eine Krisensituation oder ich kann ein Stadium der Krisenstärke oder Krisenresistenz für spätere Zeiten haben. Wir übernehmen den Begriff mehr oder weniger aus der sozialökologischen Forschung. Von Holling gab es damals einen ersten Aufschlag dazu. Wir sprechen bei technischen Systemen über robuste Systeme, weil dort vorwiegend Redundanzen erzeugt werden, zum Beispiel im Bereich der Energieversorgung oder zum Beispiel bei Straßen, bei statischen Bewährungen zur Erdbebensicherheit. Da gibt es eine ganze Menge technische Systeme, bei denen es um Robustheit geht. In dem Moment, in dem wir über Menschen sprechen, geht es plötzlich um andere Dinge. Und für die Stadtplanung und Stadtentwicklung geht es uns eigentlich um vorausschauende Bilder, wie Städte sich gegen Krisen wappnen können. Und dafür sind es im Wesentlichen vier Themen, die wir heranziehen. Das eine ist die Stärkung der Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung. Das andere ist Klimawandel und Klimaanpassung vorantreiben. Das nächste sind naturbasierte Lösungen, denen der Vorzug gegeben wird für technischen, für grauen Infrastrukturlösungen. Und das letzte ist dann die Einbeziehung der einzelnen sozialen Gemeinschaften, partizipative Strukturen, soziale Resilienz stärken vor Ort. Wir haben gelernt in den letzten Jahren, dass wir gegen viele Naturkatastrophen nicht gewappnet sind. 90% der Naturkatastrophen sind übrigens mit Wasser verbunden und wir haben das ja in diesem Jahr am eigenen Leib sehr schmerzhaft erfahren. Und es ist natürlich die Frage, wie wir mit diesen Unsicherheiten als Gesellschaft umgehen. Und wir haben da nur begrenzt Ressourcen zur Verfügung. Und wir haben längst gelernt, dass viele technische Maßnahmen uns in Investitionen binden, die uns langfristig vielleicht gar nicht die Sicherheit bieten können. Deshalb hat sich da eine grundlegende Strategie geändert in der Bewertung, in welche Maßnahmen investiert werden muss. Es ist eine Bewertung, die eine Gesellschaft natürlich für sich selbst trifft. Aber jetzt am Beispiel der Niederlande kann man sehen, dass neben all den Dämmen, die über Jahre gebaut worden sind, jetzt Strategien aufgegriffen werden, mit dem Wasser umzugehen, das Wasser auch anzuerkennen, das Wasser in einer anderen Form zu managen und in den Landschaftsraum wieder einzubinden und damit das Spektrum an möglichen Lösungen, um naturbasierte Lösungen zu erweitern. Und im besten Fall, und das ist natürlich der, an dem wir immer alle arbeiten, gewinnt man damit nicht nur Hochwasserschutz, sondern auf der anderen Seite auch lebenswerte Naturräume und Lebensräume.
Das Wasserproblem wollte ich sowieso auch ansprechen gerne. Es ist ja eine eminente Erfahrung gewesen, diese jüngste Flutkatastrophe im Ahrtal, neben der Corona-Pandemie. Und die Frage wäre, welche vordringlichen Herausforderungen Sie als Architektin, aber auch Stadtplanerin angesichts dieser und weiterer denkbarer Krisen in der Zukunft sehen?
Also Wasser in der Stadt ist sicherlich ein ganz großes Thema, das uns in Zukunft sehr stark beschäftigen wird. Es gibt viele Ansätze, die in Richtung weisen, mit dem Wasser in einer wassersensitiven Stadtgestaltung aktiv umzugehen. Wir haben in der Vergangenheit natürlich alles daran gesetzt, unsere natürlichen Wasserläufe zu kanalisieren. Wir haben immer dafür gesorgt, dass alles Wasser aufbereitet, sofort abgeleitet wird, weitergeführt wird. Wir haben damit hydrologische Zirkel, Kreislaufsysteme unterbrochen, schwer beschädigt. Und was wir jetzt erfahren, sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir haben mit diesen stark urbanisierten Flächen natürlich auch Entlastungsflächen für die Natur, für das Wasser zerstört. Und wir müssen jetzt mit den Auswirkungen rechnen. Natürlich leiden wir jetzt unter Starkregenereignissen, die wir in der Vergangenheit in der Form nicht erlebt haben. Die werden auch in Zukunft ja noch zunehmen. Wir müssen auf zwei Dinge reagieren. Das eine ist, wir müssen unsere Frühwarnsysteme verbessern und unseren Katastrophenschutz. Da gibt es Abstimmungsbedarf und da gibt es auch für uns tatsächlich jetzt den Schritt, dass uns überhaupt bewusst wird, wie gefährlich diese Wassermassen sein können. Ich glaube, selbst im Ahrtal, die mit jeder Menge Hochwasser in den vergangenen Jahren schon vertraut waren, hat man nicht mit so einem Ausmaß gerechnet. Und diese Bilder geben uns eindrücklich Warnung und zeigen uns, dass wir die Hinweise auf solche Hochwasserkatastrophen sehr, sehr ernst nehmen müssen und sehr schnell reagieren müssen. Wir müssen allerdings auch wissen, wie wir reagieren. Deshalb ist die eine Seite das Krisenmanagement, die andere Seite ist die Stadtentwicklung. Und da sind natürlich die Möglichkeiten gebunden, weil wir mit Bestandsstrukturen, mit bestehenden rechtlichen Strukturen, mit bestehenden Landrechten, Landnutzungsrechten auch arbeiten. Aber da sind wir natürlich jetzt aufgefordert im Landmanagement, im Wiederaufbau und auch in der Neugestaltung von unseren Städten und Gemeinden. Jedes Mal, wenn wir eine Investition in den öffentlichen Raum und in den Naturraum machen, zu überprüfen, inwieweit wir bestimmte Regeln aus der wassersensitiven Stadtgestaltung oder aus dem Low-Impact-Development oder aus Ansätzen, wie man mit Flussläufen umgehen kann. Da gibt es eine ganze Menge Erfahrung. Australien hat da den ersten Schritt gemacht, weil sie durch die Trockenheit natürlich um jeden Tropfen Wasser kämpfen mussten. Und viele Länder sind dem nachgefolgt. Als nächstes waren es dann Großbritannien. China hat ein Programm aufgelegt mit den Schwammstädten. Es gibt in vielen Städten und Gemeinden in Deutschland schon Klimapläne, mit denen Ähnliches aufgegriffen wird. Das sind Themen, denen wir uns aktiv stellen müssen, bei denen wir ganz genau hinschauen müssen, was geht an welcher Stelle und welche Maßnahmen können wir ergreifen, um Flutmulden zu bauen, Entlastungsbereiche zu bauen, Wasser rückhalten zu können im Starkregenfall für eine bestimmte Zeit und dann wieder in den Kreislauf zuzuführen oder wieder in die Kanalisation abzugeben. Es gibt kreative Beispiele aus den Niederlanden, bei denen Stadtplätze oder auch Parkhäuser temporär geflutet werden können. Wir werden uns da einiges einfallen lassen müssen. Und genau das sind die vorausschauenden Bilder, von denen ich vorhin gesprochen habe.
Ich würde gerne nochmal auf die andere große Krise zu sprechen kommen, die wir vorhin schon berührt haben, natürlich die Corona-Pandemie. Diese Krise hat auf verschiedenen Feldern einen Mangel an bzw. in digitale Infrastruktur aufgedeckt, aber auch zu einem sogenannten Digital Divide, einer Spaltung zwischen Internetnutzern und Nichtnutzern geführt, aus welchen Gründen auch immer. Wo sehen Sie da Möglichkeiten und Wege, dieses Problems Herr zu werden?
Also das ist wie alle Aufgaben, die Sie vorher angesprochen haben, unlösbar lange Aufgaben, die lange Prozesse begleiten. Ich glaube, eine Herausforderung, die wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir tatsächlich viele Vulnerabilitäten haben, Bereiche, die nicht ausgedeckt sind, Menschen, die nicht erreicht werden, Informationen, die schlecht übermittelt werden können. Und wir haben, ich glaube, alle die Digitalisierung jetzt als eine Lösung in der Krisensituation erlebt. Aber natürlich ist das auch eine Lösung, die selbst, weil es eine kritische Infrastruktur ist, unsere Informations- und Kommunikationstechnologien, die dann selbst auch im Krisenfall schnell zum Nervensystem unserer Städte wird. Im Ahrtal hatten wir auch gesehen, dass wir plötzlich keinerlei Internetverbindungen mehr hatten, Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt waren, wir plötzlich nicht mehr so einfach miteinander sprechen konnten und die Verbindungswege sehr viel schwieriger wurden. Also Informations- und Kommunikationstechnologien, die durchziehen unser Leben, die stehen im Zentrum von vielen anderen Sektoren, die stehen im Zentrum auch von vielen anderen Technologien und haben dafür gesorgt, dass wir beispielsweise im Bereich der Energie- oder Wasserwirtschaft Synergieeffekte oder auch Gewinne erzielen konnten in den vergangenen Jahren. Wir haben jetzt gelernt in der Krisensituation, dass es eben Menschen gibt, die nicht erreicht werden. Wir haben gelernt, dass insbesondere das Schulsystem vor einer großen Herausforderung stand. Und natürlich ist bei uns auch, wenn wir auf den Stadtraum blicken und sagen, da ist Internetzugang oder nicht, können wir ja noch nicht sehen, sprechen wir jetzt über einen älteren Menschen, der den Notknopf hat und deshalb im Internet ist, oder haben wir jetzt einen Jugendlichen, der sich einen halben Tag fortgeschritten in den sozialen Medien rumtreibt. Und ich glaube, dass wir sehr genau hinschauen müssen. Wir sind die Menschen, die betroffen sind, und wir müssen natürlich darauf reagieren und versuchen, diese Menschen wieder einzubinden. Also zu versuchen, zum Beispiel neue Kommunikationswege zu finden im Stadtraum.
Eine Frage noch zur Begrifflichkeit. Wir reden auf der einen Seite von resilienten Städten oder der Resilienz von Städten. Dann sprechen Sie aber auch in Texten, die ich gelesen habe, von intelligenten Städten. Sind das deckungsgleiche Begriffe oder gibt es hier vielleicht nicht auch Bedeutungsdifferenzen? Denn intelligent kann eine Stadt ja auch in der Kontrolle des Individual- und Sozialverhaltens ihrer Bürger sein, wie in Smart Cities, in Fernost, in China oder Südkorea. Ich vermute nicht, dass Ihnen dergleichen vorschwebt.
Also ich glaube, dass es schon eine große Herausforderung ist, die Städte resilient zu gestalten. Und meine Ziele gehen eigentlich in diese Begriffswelten rein, die auch in den Nachhaltigkeitszielen abgedeckt werden, von Resilienz, Nachhaltigkeit, inklusiv, integrative Städte. Der Begriff der Smart City zieht sich durch. Das ist die Digitalisierung als Querschnittsthema, die eigentlich in alle Bereiche unseres Lebens ganz tief eingreift. Das fängt an bei der Mobilität, bei der Energieversorgung, bei unserer Kommunikation, bei der Bildung. Und mit der Corona-Pandemie hat das Ganze natürlich nochmal einen Sprung, also einen großen Antrieb bekommen, weil keiner von uns mehr mit den Themen Datenschutz oder Bürokratie oder irgendwelchen Hindernissen mehr gerechnet hat, sondern es ging darum, schnell Lösungen zu finden. Und die haben viele Gegner, viele Widerstände ausgeräumt und die werden jetzt auch nicht mehr so einfach zurückzuschrauben sein.
Sie sind in vielen verschiedenen interdisziplinären Forschungsprojekten engagiert, die oft auch, so mein Eindruck, ethisch-politische Fragen berühren, wie die soziale Spaltung, die digitale Spaltung, über die gesprochen haben, oder soziale und räumliche Ungleichheiten in der digitalen Stadt. Die Frage, die sich mir oft drängt, wie politisch ist Ihre Forschung und wie kommt die Angewiesenheit auf interdisziplinären Austausch, gerade auch mit Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, auch bei der Ausbildung der angehenden Architekten eigentlich zur Geltung?
Also Städtebau und Stadtplanung ist immer politisch. Da sind wir nicht im neutralen Raum. Und die Art und Weise, wie wir unseren öffentlichen Raum, wie wir unser Zusammenleben gestalten, hat natürlich immer einen solchen Anspruch. Auch das ist keine gesellschaftlich bereinigte Fläche, auf der wir arbeiten. Das ist kein Museum, das wir bauen, sondern das ist ein Lebensraum. Stadtplanung an sich wird sich dann auch, wie es schon an dem Beispiel nachhaltiger Stadtplanung und Stadtentwicklung ausgehend, immer auf unterschiedlichen Ebenen abbilden lassen. Also da habe ich immer die Grundpfeiler von Ökonomie, Ökologie und der Stadt und der Gesellschaft, den Menschen dann auf der anderen Seite. Und insofern ist mein Themenfeld, wenn nicht in sich schon sehr interdisziplinär angelegt, auf eine interdisziplinäre Vernetzung in jedem Fall angewiesen. Wir arbeiten zusammen mit den unterschiedlichen Fachbereichen. Wir arbeiten sehr gerne zusammen mit den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.
Ist mir nicht entgangen, ja.
Da haben wir unterschiedliche Forschungsverbünde, da arbeiten wir aber auch auf der Lehrebene zusammen. Es kommen auch regelmäßig zu uns Soziologen in die Vorlesungen und schreiben sich ein. Und ich arbeite aber auch sehr gern mit allen anderen Fachbereichen an der TU Darmstadt zusammen. Und ich halte gerade diese Zusammenarbeit und diese Art des offenen Umgangs miteinander für eine der großen Stärken der TU Darmstadt.
Meinen Sie, dass sich Städte gegenüber wahrscheinlichen weiteren Katastrophen und Krisen als resilient erweisen werden? Oder setzen Sie aus wohlbegründeter Skepsis hier doch lieber ein Fragezeichen?
Genau darauf kommt es an, wie wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln, dass wir im Krisenfall in unseren Gemeinschaften auch einen Halt finden können. Das ist eine Herausforderung, weshalb wir ständig versuchen müssen, die Ungleichheiten, die sich sozial und räumlich niederschlagen, immer wieder in unserer Arbeit, in unserer Planung, in unseren Konzepten mitzubedenken. Ich glaube, dass wir neben all den Krisenszenarien ganz sicherlich positive Bilder suchen müssen, die uns Wege zeigen, die uns auch vielleicht Synergien zeigen zwischen unterschiedlichen Themen, die uns einladen, weiterzudenken, wie eine positive Entwicklung und wie Lebensqualität für uns in der Zukunft aussehen kann. Bei knappen Ressourcen, bei den Herausforderungen des Klimawandels, bei eingeschränktem Wachstum, bei großen Herausforderungen und bei großer Unsicherheit. Und da denke ich schon, dass wir einen Beitrag mit in der Entwicklung dieser Bilder machen können. Das gibt es in kleine Stellschrauben, aber jede Stellschraube ist wichtig, auch die allerkleinste. Und da möchten wir eigentlich gerne einen Beitrag leisten. Und mit diesen Bildern eine Diskussion bereichern, in vielerlei Hinsicht, die dann von der Bevölkerung selber aufgegriffen werden muss. Wir sind nur ein Baustein im Rad oder nur so ein kleines Rad in diesem ganzen System.
Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und wir freuen uns auf mehr am 17. November im Akademischen Viertel. Vielen Dank.
Dankeschön.